Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kilian Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonder-Special-Folge. Es ist Montag, der 24. Februar und wir zeichnen diese Aufnahme oder wir haben diese Aufnahme ungefähr um 9 Uhr und Deutschland hat gewählt. Mir zugeschaltet ist Kilian. Kilian, hi.
Guten Morgen, Ronja, hi.
Du hast gestern gesehen, wie Friedrich Merz von der CDU geguckt hat, als er in dieser Elefantenrunde saß, also mit den ganzen anderen Parteien, und so langsam gecheckt hat, ach krass, ich bin jetzt wahrscheinlich der nächste Bundeskanzler Deutschlands. Mit was für einem Verhalten eines Tieres würdest du diesen Gesichtsausdruck vergleichen bzw. beschreiben?
Oh, also wurde ja schon auch getwittert, dass er schon diese berühmten Mundwinkel angenommen hat, die auch Angela Merkel so ausgezeichnet haben, dass es nur einen Tag gebraucht hat. Ich überlege, wenn ich jetzt an das Tier denke. So ein bisschen habe ich so ein Tapir im Kopf, wenn ich dran denke, aber ich weiß nicht. Ich gehe mit einem Tapir.
Mhm. Für mich war es so ein Reh im Scheinwerferlicht eines Autos, das in dem Moment gecheckt hat, oh, fuck, wo bin ich jetzt hier gelandet? Das Ding rast auf mich zu. Ich glaube, er ist sich in dem Moment oder halt gestern Abend erst so richtig bewusst geworden, was für eine krasse Aufgabe auf ihn zukommt und natürlich auch auf sein gesamtes Team. Wir sprechen heute drüber, wie er diese Aufgabe bewältigen kann, was er dafür braucht. Und insgesamt, ich weiß nicht, wie es dir geht, ist es ja so, das vorzeitige Ampel-Aus hat irgendwie dafür gesorgt, dass wir ein bisschen als Wählerschaft auch so vor dem Nix standen, beziehungsweise keine richtige Alternative hatten. Also in der Vergangenheit wurden Regierungen ja in erster Linie aufgelöst oder es wurde die Vertrauensfrage gestellt, weil es eine klare Alternative gab, also einen klaren anderen Weg, für den man sich entschieden hatte. Und da, keine Ahnung, ich denke da zum Beispiel an Willy Brandt, der wollte für die Ostpolitik eine neue Mehrheit und hat diese auch gefunden. Schröder wollte die Agenda 2010 ins Rollen bringen und dafür eine belastbare Mehrheit gewinnen, ist ihm nicht gelungen. Deutschland wollte einen anderen Weg einschlagen und hat die Ära Merkel eingeläutet. Und es war so ganz klar, wenn eine Regierung aufgelöst wurde oder wenn eine Vertrauensfrage gestellt wird, dann passiert etwas Krasses Neues. Dann haben wir einen Aufbruch. Jetzt haben wir irgendwie einen Regierungswechsel ohne Aufbruch. Und heute wollen wir einmal anhand der Wahlergebnisse dennoch mal abschätzen, ja, wie dieser Aufbruch jetzt potenziell aussehen könnte, beziehungsweise welchen Weg dieses Land jetzt vielleicht einschlägt. Vielleicht magst du uns erstmal ganz kurz die Wahlergebnisse von gestern zusammenfassen.
Ja, sehr gerne. Also eine Sache muss ich widersprechen. Wenn man gestern zugehört hat und vor allem auch das Wort Politikwechsel gezählt hat, hatte man das Gefühl, jetzt ist ein richtiger Aufbruch. Auch wenn man dann natürlich, wenn wir über den Inhalt sprechen, stimme ich dir inhaltlich da tatsächlich zu. Das Wort Politikwechsel ist aber so oft gefallen, mir hat es am Ende irgendwann auch gereicht, muss ich sagen, als ich dann den Fernseher ausgemacht habe.
Du, wir haben ja vorher noch getippt, wie häufig dieses Wort fällt. Ich glaube, ich habe so 32 Mal gesagt. Du hast an die 80 gesagt. Hast du mal gezählt? Mhm.
Ich habe nicht mitgezählt, aber ich bin mir sehr sicher, dass es über 50 Mal war, aber ich habe keine statistische Quelle dafür.
Nee. Es ist ein Buzzword für mich. Also nur wenn man dieses Wort droppt, heißt es ja nicht, dass inhaltlich auch wirklich
ganz
etwas
genau
passiert.
Ganz genau. Aber zu den Ergebnissen. Ja, die Union mit ihrem Kanzlerkandidaten Friedrich Merz ist die stärkste Kraft geworden, dennoch aber eigentlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Laut vorläufigem Ergebnis kommt sie jetzt auf 28,52%. Angepeilt hatte man aber immer die 30%-Marke, es wurde ja sogar von über 35% gesprochen. Das Ergebnis ist also trotzdem das zweitschlechteste der Union bei einer Bundestagswahl. Klar zweitschlechteste Kraft und damit der größte Gewinner des Wahlabends ist die AfD mit 20,8%, die damit ihr Ergebnis im Vergleich zur vergangenen Bundestagswahl verdoppeln konnte. Und gerade, wenn wir uns mal die Bundesländer anschauen, die verschiedenen Kreise anschauen, gerade in ostdeutschen Bundesländern wirklich sogar fast flächendeckend gewinnen konnte. Die bisherige Kanzlerpartei, die SPD, ist der große Verlierer der Wahl mit herben Verlusten. Mit nur noch 16% stürzen die Sozialdemokraten zwar nicht ins Bodenlose, aber trotzdem auf einen neuen historischen Tiefstwert. Das gab es noch nie in ihrer Geschichte. Auch noch nie, dass sie drittstärkste Kraft nur sind. Die Grünen, ebenfalls Teil der geplatzten Ampel, verlieren im Gegensatz zur SPD nur leicht und landen dann bei 11,6%. Dennoch eigentlich auch ziemlich enttäuschte Gesichter, die man da gestern gesehen hat. Und die spannendste Frage eigentlich im Vorfeld jetzt vor dem Wochenende war ja eigentlich, was passiert mit den kleinen Parteien? Die FDP und das BSW sind nicht drin. Gerade beim BSW 4,97%, denkbar knapp, aber sie scheitern jetzt auch offiziell an der 5%-Hürde und kommen nicht ins Parlament. Anders, die Linke, die wirklich, was wir auch schon letzte Woche mal besprochen hatten, stark gewonnen hat, war vor ein paar Wochen, Monaten noch abgeschrieben, jetzt fulminante Aufholjagd und bei über 8,7% mit einem richtig, richtig guten Ergebnis für sie.
Also zum BSW muss ich mal ganz kurz sagen, ich fand es echt ein bisschen feige von Sarah Wagenknecht, dass sie sich allen Interviews entzogen hat und gar nicht mit der Presse gesprochen hat. Das fand ich schon verrückt.
Und es war überraschend, oder? Also wie oft das auch gestern genannt wurde in der Elefantenrunde, dass sie da erwartet hätten, dass Sarah Wagenknecht kommt. Und es war wohl eine ziemliche, sie haben sich düpiert gefühlt, hatte ich das Gefühl.
Ja, beziehungsweise muss man das natürlich auch klar benennen, dass sie eingeladen war und diese Einladung nicht angenommen hat. Ich glaube, das ist gerade in Zeiten, in denen ja so auch die Demokratie so ein bisschen hinterfragt wird von Wählerinnen und Wählern und auch immer wieder dieses Misstrauen gegenüber Medien formuliert wird, ist es total wichtig, dass eben auch gerade die Öffentlich-Rechtlichen klar benennen, Sarah Wagenknecht war eingeladen und sie hat diese Einladung nicht angenommen. Und das ist so ein bisschen, also muss ich sagen, das hat nichts mit Haltung zu tun. Man muss auch mit Haltung verlieren können, Abstriche machen können. Deswegen fand ich es auch extrem gut, dass sich alle anderen gestern noch gratuliert haben und auch Friedrich Merz gratuliert haben, auch vor laufender Kamera. Ich finde, das gehört dazu. Und da hat Sarah Wagenknecht, um ehrlich zu sein, in meinen Augen gezeigt, dass sie eigentlich diese Führungskompetenz nicht hat.
Ja. Ja, stimme ich dir grundsätzlich zu. Ich glaube, es steckt vielleicht was Tieferes dahinter, dass sie wirklich ein Zeichen setzen wollte gegen öffentlich-rechtliches Fernsehen. Ich weiß es nicht. Wir haben auch schon vor ein paar Wochen davon gesprochen, dass sie sich politisch betrogen fühlt aufgrund der Wahlprognosen, was wirklich, wo nichts dahinter steckt. Ich habe noch nichts von ihr gehört, wie sie es begründet hat, habe aber nicht extrem danach gesucht, muss aber sagen, enttäuscht war ich auch, denn in dieser Runde hätte sie eigentlich da sein müssen.
Total. Wir wollen dieses Wahlergebnis aber nicht alleine einordnen. Wir haben uns einen Gast dazu geholt, und zwar Julius Vandela. Die Leute, die Hungry Minds schon lange hören, kennen Julius bereits. Er ist Politikstratege, er analysiert Wahlkämpfe. Er hat 2007, 2008 auch als Kampagnenbegleiter den Wahlkampf von Barack Obama in den USA begleitet. Und er ordnet heute mit uns gemeinsam ein, was dieses Wahlergebnis nun für Deutschland zu bedeuten hat und auch, wie Friedrich Merz dieser ganz großen Aufgabe gerecht wird, nicht nur Deutschlands nächster Bundeskanzler zu werden, sondern vielleicht auch ein Kanzler für Europa, denn den brauchen wir angesichts der Außenpolitik auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir springen direkt rein ins Gespräch.
Absolut, mega spannend. Let's go.
Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Julius. Hi.
Happy Post-Election Day. Kurz danach, guten Morgen an euch.
Hast du Wahlkater?
Ich habe vor allem Sprechkater. Meiner Stimme, glaube ich, hört man es an. Wir sind irgendwann um 2 aus dem Studio raus, als dann eben auch klar war, BSW würde nicht reinkommen. Aber ja, ich meine, das war so ein kurzer, so ein intensiver Wahlkampf, dass wir, glaube ich, alle jetzt heute Morgen auch mit einem leichten Kater aufwachen. Vor allem, wenn wir all die Verlierer sehen. Ne? Ich meine, es ist wirklich ein Feld voller Verlierer. Es gibt nur 2 Gewinnerinnen. Und das, würde ich sagen, ist natürlich Alice Weidel auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich Heidi Reichnick. Aber das sind die 2 Gewinner in einem, wie gesagt, großen, großen Feld von Verlierern.
Das ist spannend. Das heißt, du würdest noch nicht mal sagen, die CDU, Friedrich Merz, zählt zu den Gewinnern, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie unter 30% geblieben sind? Oder wieso sind sie keine Gewinner?
Nee, lass uns kurz rauszoomen, auf 30.000 Fuß hochgehen. Ich würde sagen, diese Wahl war eine Abwahl der Ampel. Es war ein Referendum über den Status quo. Wir haben all die Umfragen gesehen von der Ampel die letzten Monate und die Leute waren immens unzufrieden. Und dementsprechend sind natürlich auch alle Ampelparteien runtergegangen. Angefangen mit Christian Lindner und der FDP, die komplett rausgeflogen sind. Aber auch Olaf Scholz, schlechtestes Ergebnis. Grüne runtergegangen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn der Status quo runtergeht, naja, dann müsste doch eigentlich das Pendel rüberschwingen zu der Opposition. Wer ist Oppositionsführer? Friedrich Merz. Und gleichzeitig konnte eben Friedrich Merz nicht mal auf die 30% kommen, sondern sich eben nur 4 Punkte verbessern im Vergleich zum letzten Wahlkampf der CDU. Und wenn ich mir anschaue, wie die Ränder sich gestärkt haben, AfD bei 20, Linkspartei, ne? Und da muss man natürlich schon sagen, dass Friedrich Merz hier auf keinen Fall als der scheinende Gewinner hier aus diesem Wahlabend rausgeht.
Und woran glaubst du, lag es, also wenn wir auf den Wahlkampf von Friedrich Merz zurückblicken, welche Fehler hat er da begangen? Lag es an der Migrationsdebatte? Lag es daran, dass er am Samstagabend auch nochmal einen gewaltigen Knall losgelassen hat? Woran lag es?
Ich glaube nicht, dass diese zwei Themen waren. Und nochmal, das werden wir erst in den nächsten Wochen wirklich dann auch beobachten können. Aber mein Eindruck ist, dass es eine Wahl der klaren Positionierung war. Und ich glaube, es gibt zwei Parteien, die wirklich ultra klar positioniert sind. Und das ist halt nur mal die AfD und es ist nur mal die Linkspartei. Beide hatten irgendwie ihre eigene Freiheit, die sie gefunden haben. Wenn ich mir die Wahlplakate der Linkspartei anschaue, ne, da steht halt eben drauf, wir legen uns mit den Reichen an. Ne? Da ist halt keine klare Positionierung zu finden. Die waren mit dem Rücken an der Wand, unter den 4%, ne, haben sich gespalten mit dem BSW und plötzlich haben die halt eben ihre Freiheit gefunden. Insgesamt hat dieser Wahlkampf 80 Millionen Euro gekostet. Ich habe geschaut, bei der Linkspartei wurden etwa 7 Millionen Euro ausgegeben. Man kann sagen, die haben sich verdoppelt in den letzten Wochen. Das heißt, man kann wirklich sagen, meine Güte, Kampagne funktioniert. Und wie gesagt, dasselbe gilt auch für die AfD. Ne? Alice Weidel war nicht die sympathischste Kandidatin. Ich glaube, sie war auch nicht diejenige von allen, die zuhören, die jetzt die letzten Trielle, Quadruppeldielle, wie auch immer die Namen waren, aber die ganzen TV-Debatten gesehen haben. Sie war jetzt nicht diejenige, die immer nur überzeugt hat, aber du wusstest zumindest klar, wo du die AfD verorten kannst. Und das ist, glaube ich, anders bei natürlich auch Friedrich Merz, vor allem, weil du auch wusstest, in den Wahltag reingehend, es wird nicht für eine CDU-Partei vor allem im Kanzleramt durchregierend reichen. Es muss natürlich zwangsläufig zu einer Koalition führen. Das heißt, du weißt natürlich auch schon vor der Wahl, es wird irgendeine Art von Mischmasch geben.
Jetzt ist es wahrscheinlich so, dass die Koalition mit der SPD ausreichen wird, was die Plätze angeht. Das macht die ganze Sache deutlich einfacher, würde ich sagen. Wenn die Grünen jetzt noch mitgemischt hätten, dann wäre das alles sehr viel komplizierter gewesen. Und am Ende des Tages muss man ja festhalten, das Ziel ist, jetzt möglichst schnell Stabilität in die ganze Sache reinzubringen. Ich würde dennoch noch mal ganz kurz auf die Linkspartei eingehen, denn der Erfolg, den du gerade skizziert hast, spiegelt ja auch wieder, dass sich viele Menschen in diesem Land eine gewisse linke Politik, eine gewisse Stabilität der Linken wünschen. Und gleichzeitig hat Friedrich Merz am Samstagabend eben noch gesagt, hey, das ist jetzt das Ende der linken Politik. Wir spielen das an dieser Stelle noch mal ganz kurz ein, damit die Leute wissen, worum es geht.
Das erlaube ich mir heute in München einmal zu sagen. Wir haben ja nun eine ziemliche Zuspitzung des Wahlkampfes erlebt. Viele Veranstaltungen von uns können nur noch unter massivem Polizeischutz stattfinden, so wie auch diese. Ich frage mal die ganzen, die da draußen rumlaufen, Antifa und gegen rechts, wo waren die, ich frage mal, wo waren die denn, als Walter Lübcke in Kassel ermordet worden ist von einem Rechtsradikalen? Wo waren die da? Wo war der Aufstand der Anständigen in Deutschland, als in diesem Lande Palästinenserflaggen geschwenkt wurden, From the River to the Sea gesungen wurde, als Judenfahnen, als Fahnen des Staates Israel verbrannt worden sind? Wo waren diese ganzen Typen da, die heute auf der Straße herumlaufen und meinen, sie müssten hier gegen rechts demonstrieren? Ich gebe den Leuten da draußen eine Antwort. Links ist vorbei. Es gibt keine linke Mehrheit und keine linke Politik mehr in Deutschland. Es ist vorbei. Es geht nicht mehr. Und jetzt werden wir, liebe Freundinnen und Freunde, wieder Politik für die Mehrheit der Bevölkerung machen, für die Mehrheit der Menschen in diesem Lande machen, für die Mehrheit, die gerade denken und die auch noch alle Tassen im Schrank haben. Für die werden wir jetzt wieder Politik machen.
Was bedeutet das jetzt, Julius? Also muss Friedrich Merz da jetzt Kompromisse eingehen? Bricht er dann schon im Prinzip das, was er am Samstagabend angekündigt hat? Sollte er mit linker Politik brechen?
Ja, ich glaube, Friedrich Merz ist gerade noch mit einem blauen Auge davongekommen, dass er eben nicht noch mit den Grünen zusammen koalieren müsste. ich muss sich nur vorstellen, was wäre passiert mit Markus Söder quasi an seiner Rechten die ganze Zeit und dann noch eben Robert Habeck, der jetzt eben auch reklamieren kann, ihr braucht uns und ihr müsst jetzt eben auch Eingeständnis machen. Insofern, ich glaube, die haben um 2 Uhr nachts eben auch, als klar war, BSW kommt nicht rein, wirklich auch durchgeatmet und nichtsdestotrotz, auch die werden extreme Kompromisse eingehen müssen, um dann eben auch die SPD an Bord zu bekommen. Die SPD als Partei der Staatsräson. Und wir müssen natürlich jetzt eben auch sicherstellen, dass wir die staatspolitische Verantwortung tragen. Das werden wahrscheinlich alles Aspekte sein, die wir in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich auch beim Mitgliedervotum hören werden. Aber auch dort wird es Kompromisse geben. Und da wird natürlich auch eben die CDU aufgeweicht. Und sobald eben auch Friedrich Merz wieder zu weit nach links oder sagen wir zumindest mal in die Mitte rudert, wie gesagt, wird er eben auch einen Backlash bekommen von Markus Söder.
Ja, ich stimme dir hier zu, Julius. Mich hätte trotzdem aus der Zuschauerrolle sehr interessiert zu sehen, was gewesen wäre, wenn man die Grünen gebraucht hätte. Allein aufgrund dieser sehr, sehr starken dominanten Aussagen von Markus Söder. Ja. Einfach, ich finde es immer sehr, sehr falsch, solche Aussagen im Vorfeld so zu tätigen, weil man sich ja fast wirklich um ein Haar im Kragen geredet hätte, wenn das jetzt wirklich so gekommen wäre, oder?
Und gleichzeitig, Kilian, na, es ist die Abschlussveranstaltung mit der CSU in Bayern. Friedrich Merz ist dort unten und er sagt natürlich jetzt auch mal, das ist das Ende von links, was wir eben gerade gehört haben. Das ist natürlich auch Ziel der ganzen Sache, ist die wirkliche CSU-Basis auszumobilisieren, die natürlich auch immer skeptisch gegenüber der CDU sind. Und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum er es gesagt hat, jetzt nicht schon Politik zu machen oder Koalition auszuschließen, sondern wirklich einfach die maximale Mobilisierung rauszuholen. Wahrscheinlich, weil die auch interne Umfragen gesehen haben, die sie vielleicht auch nicht ganz so stark bei den 30% gesehen haben. Das war, wie gesagt, der Versuch, eben die letzte Schlussmobilisierung noch hinzubekommen.
Ja. Es liegt jetzt im Prinzip an Friedrich Merz, dafür zu sorgen, dass die Ränder, also sowohl extrem rechts als auch meinetwegen die Linkspartei extrem links in dem Sinne, nicht noch weiter in unserer Gesellschaft erstärken in den nächsten 4 Jahren, in der nächsten Legislaturperiode. Man muss aber auch sagen, der Typ hat keine Regierungserfahrung. Der war noch nicht mal als Bürgermeister irgendwo. Und jetzt soll er nicht nur der neue Kanzler Deutschlands werden, wahrscheinlich, sondern eben im Prinzip auch die Person, die Europa zusammenhalten soll. Kann er das überhaupt?
Ronja, ich glaube, der zweite Punkt ist der wichtige. Wir können natürlich jetzt sagen, Friedrich Merz hat die Aufgabe, A, B und C Probleme in Deutschland zu lösen. Und es gibt ja wirklich genügend klaffende Probleme, die jetzt angegangen werden müssen. Und er hat natürlich auch noch die Aufgabe, die Ränder wieder einzudämmen. Aber die wirkliche Aufgabe, und das hat er gestern auch schon in der Elefantenrunde gesagt, ist natürlich jetzt auch Europas Sicherheitsarchitektur eben neu zu bauen. Gerade auch mit Blick auf die Vereinigten Staaten und Donald Trump, der natürlich auch ein echt unverlässlicher Partner mittlerweile geworden ist. Dementsprechend, ich glaube, das sollte eigentlich der Hauptfokus sein. Und deshalb hatte ich auch auf ein klares Ergebnis gehofft, dass sich eben Friedrich Merz mit einem robusten Mandat dann eben nicht um Mietenpreisdeckel oder sonstiges kümmern muss und das Ganze im Endeffekt auch abräumen kann und sagen kann, ich jette quasi nur zwischen Warschau und Paris und Brüssel einher, um eben das Weimarer Dreieck auch wiederzubeleben, zu überlegen, wie können wir eben auch die Truppenstärke wiederherstellen, dass wir auch im Endeffekt abschrecken können. Das ist, glaube ich, ein zentrales Thema für diese nächste Bundesregierung. Und das, was jetzt kommt, Friedrich Merz hat angekündigt, er will eine Koalition bis Ostern haben. Good luck. Das wird schwer. Das wird schwer. Es wird leichter, als wenn noch die Grünen mit da drin gehangen hätten. Aber es wird trotzdem nicht ganz leicht werden. Insofern, der Fokus muss ganz klar internationale Politik sein, Europapolitik sein. Dort wird das Wachstum herkommen. Dort wird im Endeffekt auch unsere Sicherheitsgarantie herkommen. Und eben nicht durch klein-klein mit nochmal irgendwo am der Grundsicherung, an der Namensgebung der Grundsicherung rumzuschrauben.
Und das Ganze wird ja ohne Olaf Scholz passieren. Er hat ja gestern schon gesagt, er zieht sich aus diesen Verhandlungen zurück. Auf wen wird es dann in der SPD vor allem ankommen? Auf Lars Klingbeil oder was denkst du?
Ich glaube, alle Zeichen deuten Richtung Lars Klingbeil. Gestern Abend kam ja noch die Meldung, dass Lars Klingbeil eben auch den Fraktionsvorsitz übernimmt. Das bedeutet dann eben auch, Herr Mützenich ist raus. Und ich glaube, das macht natürlich auch irgendwo Sinn. Und Lars Klingbeil, wie gesagt, versierter Verteidigungsaußenpolitiker, dann kommt natürlich auch noch dazu, dass Mützenich immer schon auf der Bremse gestanden hat, gerade wenn es auch bezüglich Rüstungsausgaben ging. Und ich glaube, der hat natürlich auch irgendwo die Zeichen der Zeit gelesen, hat gesagt, das wird schwer, das so mit Friedrich Merz zu verhandeln. Und dementsprechend, glaube ich, hat er auch den Weg freigemacht.
Glaubst du denn, die Hauptwählerschaft in Deutschland, also der Großteil der Menschen, versteht diesen Zusammenhang zwischen Außenpolitik, Aufrüsten, hast du jetzt gerade schon gesagt, und der wirtschaftlichen Stabilität in diesem Land? Also, weil das ist ja die Komplexität, die hinter dieser Sache steckt. Die Union war in der Vergangenheit immer die Kraft, der am meisten Wirtschaftskompetenz zugesprochen wurde. Gerade in diesem Bereich hat sie jetzt verloren. Wir sehen es auch oder haben es auch in den USA gesehen, dass Menschen, die an Wirtschaftskraft verloren haben, also sich individuell besonders bedroht fühlen durch die finanzielle Lage, dadurch, dass die Kosten immer teurer werden, bliblablub, dass die auch radikaler wählen im Zweifel, dass sie sich auch von Trump haben einlullen lassen. Und das sehen wir jetzt auch, dass die AfD gerade eben auch in dieser Wahlgruppe extrem punkten konnte. Also Menschen, die sich finanziell, wirtschaftlich bedroht fühlen. Kriegen die Leute diese Verknüpfung hin oder fühlen sie sich dann am Ende dieser 4 Jahre, wenn wir uns jetzt auf Außenpolitik und Aufrüsten und so weiter konzentrieren, doch von Friedrich Merz und seiner Truppe in Stich gelassen, weil sie denken, nee, der hat sich ja gar nicht um den Mietendeckel, den du gerade angesprochen hast, gekümmert.
Ja, zumindest konnte ich nicht im Wahlkampf erkennen, dass er genau dafür antritt. Und nochmal, ich glaube, es gibt auch gute Gründe zu sagen, wir müssen jetzt auch irgendwo priorisieren mit den limitierten Ressourcen, die wir haben, wo legen wir den größten Fokus drauf. Aber den Punkt, den du machst, dass Leute gesagt haben, wir kommen nicht mehr hinterher, Mieten explodieren, insbesondere in den Städten. Man muss ja nur anschauen, wie Berlin gewählt hat. Ihr habt ja vorhin schon auf die Zahlen geschaut, aber dort ist natürlich die Linkspartei eben auch durch die Decke gegangen, durch den Mietendeckel quasi gegangen. Und auch wenn wir, du hast Amerika angesprochen, uns das anschauen, haben viele Leute gesagt, das ist eine Wirtschaftswahl, aber nicht unsere gesamte Wirtschaft und wie steht es eigentlich um die Industrieunternehmen und diese ganzen Aspekte, sondern eben mein persönliches Leben. So, wir haben damals gesprochen, als ich in Wisconsin war, während dem Republikanischen Parteitag, und da haben Leute gesagt, wie soll ich den Status quo weiterwählen, wenn ich in den Supermarkt gehe und an der Kasse stehe und dann eben auch Lebensmittel aus dem Einkaufswagen wieder raustun muss, weil ich es nicht mehr bezahlen kann? Und da hat halt wirklich nur die AfD und die Linkspartei ein glaubwürdiges Angebot gemacht, zumindest rhetorisch, dass sie dort eben auch eingreifen wollen. Dass beide natürlich jetzt nicht an der Regierung beteiligt sind und dementsprechend auch nicht wirklich einwirken können, das ist, glaube ich, auch gegeben. Aber dort diese ganz klare Positionierung, ich habe es eben gerade schon gesagt, wir legen uns mit den Reichen an. Ja, da weißt du ja, was kommt. Und wenn das deine größte Sorge ist, und es ist eben nicht das Megathema Migration, wie es oft in den Medien eben auch genannt wurde, oder dann die Wirtschaft im Sinne von der deutsche Mittelstand, wie wir es oft gehört haben, sondern Leute haben einfach auch Sorge, meine Güte, wie geht's eigentlich mit meiner persönlichen finanziellen Situation weiter? Und da gibt's eben, wie gesagt, 2 Parteien, die eine Antwort gefunden haben.
Und das sehen wir auch tatsächlich in den Stimmanteilen der 18- bis 24-Jährigen, bei denen ja die Linke bei 25% liegt. Ja. Und danach kommt die AfD und die Union mit Friedrich Merz eben nur bei 13%. Ja. Also man muss auch sagen, wenn man die junge Generation mitnehmen will, muss man diese Themen schon ansprechen. Man muss aber vielleicht auch deutlich machen, warum es wichtig ist, sich auch auf andere Themen zu fokussieren. Gleichzeitig, ich glaube, es wird eine ganz, ganz große Herausforderung sein, junge Menschen mitzunehmen und ihnen die Zukunft auch schmackhaft zu machen.
Ja. Ohne Frage.
Also, dass sie sich eben mit einem Friedrich Merz in gewisser Weise auch identifizieren können, dass sie sich auch mit Europa wieder identifizieren können. Lass uns vielleicht an dieser Stelle nochmal rauszoomen. Welches Standing hat denn ein Friedrich Merz bei Donald Trump, bei Wladimir Putin? Du beschäftigst dich ja auch viel mit den USA. Ist er jetzt der Mann, also wirklich auch der Mann, den wir brauchen? Kommt es uns da jetzt traurigerweise schon wieder zugute, dass er ein Mann, ein weißer, älterer Herr ist?
Lass mich dir direkt den Truth Social Post von Donald Trump von gestern Nacht vorlesen. Ja. Much like the USA, the people of Germany get tired of the no common sense agenda, especially on energy and immigration, that has prevailed for so many years, schreibt Donald Trump und sagt halt eben dieses ganze, wie gesagt, wie würden wir es übersetzen, die sonderbare Politik rund um Migration, Energie und so weiter, das wollten die Leute eben nicht mehr haben und haben es abgewählt. Und dann schreibt er weiter, this is a great day for Germany. And for the United States of America, under the leadership, wichtig, under the leadership of a gentleman named Donald J. Trump. Also, dieses Bündnis Deutschland, Amerika unter dem Leadership, unter der Führung von diesem Gentleman, wie er sich selber bezeichnet, Donald J. Trump. Das ist also das, was aus Amerika gekommen ist. Ne? Und wir können jetzt natürlich nochmal wiederholen, dass er in den letzten Wochen gesagt hat, wir sehen natürlich nicht ein, warum die amerikanischen Steuerzahler weiterhin eben auch die Zeche in der Ukraine bezahlen sollen, soll doch Deutschland mal eben auch wirklich dafür aufkommen. Jetzt kommt 20.58 Uhr, gestern Abend der Elefantenrunde. Friedrich Merz sitzt dort und wird eben auch nach dem Verhältnis Europas mit den USA gefragt. Und dort sagt dann eben Friedrich Merz, für mich wird absolute Priorität haben, Europa Schritt für Schritt so zu stärken, damit wir Unabhängigkeit erreichen von den USA. Und dann geht es noch weiter. Der Trump-Regierung sei das Schicksal Europas weitestgehend gleichgültig. Ne? Auch das ist natürlich eine klare Aussage von Friedrich Merz. Jetzt fragst du mich, naja, wie wird dann die Beziehung zwischen Friedrich Merz und Donald Trump sein? Donald Trump ist am Wahltag noch mit seinem eigenen Flugzeug angeflogen gekommen. Friedrich Merz ist eben auch mit einem Privatfliegerpropeller, muss man dazu sagen, eben auch angeflogen gekommen. Man könnte schon sagen, von der ganzen Business-Aura können die wahrscheinlich deutlich besser als jetzt irgendwie Olaf Scholz und Donald Trump oder wahrscheinlich auch Robert Habeck und Donald Trump. Und nichtsdestotrotz, ich glaube, es gibt jetzt zwei wichtige Aspekte. Das eine ist, und du hast Europa angesprochen, ich glaube, der größte Fehler wäre, wenn jetzt jeder Staats- und Regierungschef nach Washington pilgert und sagt, wo können wir ein bilaterales Abkommen eben aushandeln zwischen Polen und den USA oder zwischen Frankreich und den USA oder halt eben auch zwischen Friedrich Merz, Deutschland und den USA. Da sind wir alle relativ schwach. Weil einzeln wir natürlich nicht besonders viel anzubieten haben und dann natürlich der große, mächtige Amerikaner kommt und halt eben auch sagt, wir machen unsere eigene Interessenspolitik. Dementsprechend ist es, wie gesagt, so absolut essentiell. Sicherheitspolitisch, Weimarer Dreieck, Paris, Warschau, Berlin reaktivieren. Und natürlich Friedrich Merz, der ja auch schon im Europaparlament gedient hat, dann eben auch zu sagen, ich versuche eben diese Knowledge schon damals, die ganzen europäischen Staats- und Regierungschefs jetzt wieder einzunorden, die deutsche Stärke zu einer europäischen Stärke zu machen, um dann eben auch gemeinsam ein Gegengewicht zu haben. Ich glaube, das hört sich erstmal plausibel an, aber in dieser Interessenslage und natürlich auch mit so wenig Spielraum, das zu organisieren, wird eine Mammutaufgabe. Und deshalb habe ich eben vorhin auch gesagt, ich hoffe inständig, dass ihm natürlich auch in der nächsten Bundesregierung genügend Beinfreiheit vorhanden ist, dass er sich nicht mit dem täglichen Klein-Klein der Bundesrepublik, und ich weiß, wie sich das anhört, aber mit dem Klein-Klein so der deutschen Innenpolitik rumärgern muss, damit er fast ausschließlich 80% im Ausland verbringen kann und wirklich dafür sorgen kann, dass dort die richtigen Weichen gestellt werden. Und das Mandat gestern, das er bekommen hat, ist wie gesagt nicht so allumfangend und so robust, dass man das wirklich auch verargumentieren kann.
Großartig, Julius. Ich glaube, du hast die Aufgabe, die vor Merz und seiner Truppe liegt, ganz gut zusammengefasst. Sie ist riesig. Und an dieser Stelle möchte ich vielleicht auch nochmal an die Zuhörerinnen und Zuhörer appellieren, dass wir natürlich auch in gewisser Weise da jetzt unseren Teil zu beitragen müssen. Ja. Denn ich glaube, es gibt ganz viele Menschen in diesem Land, gerade auch jüngere Menschen, Kilian hat es gerade angesprochen, die vielleicht Friedrich Merz so ein bisschen skeptisch gegenüber sind. Die Memes gehen schon wild durchs Internet und man traut es ihm nicht so richtig zu. Aber eigentlich ist es jetzt auch an uns, uns geschlossen hinter Friedrich Merz zu stellen, der eben diese Wahl demokratisch gewonnen hat und ihm das zuzutrauen, nicht nur in der Vergangenheit die CDU, CSU wieder zusammenzuführen, sondern jetzt im Idealfall auch wieder Deutschland und Europa zusammenzuführen. Denn das ist das, was wir brauchen. Und da müssen wir jetzt erstmal optimistisch in die Zukunft blicken. Du wolltest noch was sagen.
Ronja, du sagst es absolut. Ne? Und es gibt ja auch wirklich einen Gewinner hier. Das klingt natürlich jetzt auch pathetisch, aber es ist die Demokratie, 84% Wahlbeteiligung. Ne? Höchste ja. Wahlbeteiligung in einer echt langen Zeit. Dementsprechend, wir sind wählen gegangen, alle sind quasi wählen gegangen. Und ich finde den Punkt, den du gemacht hast, absolut richtig. Wenn dort was passiert in der nächsten Bundesregierung, was uns nicht gefällt, wir können auf die Straße gehen. Ne? Du kannst Briefe schreiben, du kannst dort in der Parteizentrale im Kanzleramt anrufen und wirklich auch deinen Protest eben auch zum Ausdruck bringen. Aber jetzt einfach von vornherein in die Frontalopposition zu gehen und zu sagen, Friedrich Merz gefällt mir nicht, ja, das Mr. Burns-Meme rauszusuchen, ne, das führt zu nichts. Insofern lass uns jetzt mal hoffen, dass wir irgendwie vorankommen und vielleicht ihm auch ein Stück Vorschuss geben, um zu hoffen, dass unser Land jetzt eben auch wieder vorankommt.
Cool. Wir blicken konstruktiv und positiv in diese Woche und wir hören uns tatsächlich nächsten Sonntag wieder, Kilian. Ich freue mich drauf.
Ja, ich freue mich auch drauf. Dann auch mit anderen Themen. Die Bundestagswahl ist jetzt vorüber. Wir haben noch genügend Analysen, aber ich glaube, für uns geht es jetzt auch darum, auch wieder andere Themen, auch wichtigere Themen zu beleuchten.
Ja, wir wollen euch noch mal ein bisschen ablenken. Also genießt die Woche und bis Sonntag. Danke, Julius.
Danke euch.
Danke, Julius.